Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko, natürlich auch wieder mit dabei, frisch aus dem Urlaub, nicht mehr in Badehose, dafür aber in einem, ja, netten Outfit, mal wieder, wie man ihn kennt, unser Goldjunge.
Dirk Schwitzke, bei dieser Einführung bin ich ja wieder, bin ich ja blass vor Scham. War schon gespannt, welche Klamotten du mir heute wieder andichtest, aber das ist ja recht zurückhaltend heute.
Ja, genau, also man kennt dich ja sozusagen, ich wollte so ein bisschen auch den Zuhörern fantasiefreien Lauf lassen, auf jeden Fall wieder sehr, sehr gut gedresst und wohlerholt und wohlgeerhalten.
Ich lerne von dir, vom Meister.
Aus dem Urlaub zurück, was will man mehr? Wie war der Urlaub? Hast du dich gut erholt?
Hervorragend. Nur eine Woche war natürlich zu lang, aber die Aussicht darauf, dass man irgendwann wieder arbeiten darf, habe ich die Zeit über aufrechterhalten.
Ja, eine Woche Malediven ist ja auch eigentlich ganz okay, ja.
Ja, wo du normalerweise in einer Woche hinfliegst.
Na, immer am Wochenende, ja.
Also Malediven ist mehr für 3 Tage was.
Genau, ist dann immer eher so von Freitag auf Sonntag. Dann.
Eben, genau.
Genau. Na gut, genau. Goldjunge, ich habe schon bereits gesagt. Erste Thema, natürlich Gold. Da sind wir ja in den letzten Tagen relativ verwöhnt worden. Also der Goldpreis konnte sich ja ganz gut entwickeln. Nach der Trump-Wahl ging es nochmal kurz runter. Danach dann jetzt aber wieder hoch. Wir sind momentan so bei 2660 US-Dollar, Pi mal Daumen. Im Gold, die Goldmänner von Goldman Sachs im Übrigen auch mit Kurs hier 3.000 US-Dollar für das Gold im kommenden Jahr. Bist du genauso bullish für Gold? Also vor allen Dingen, was wären die Gründe aus deiner Sicht heraus, warum Gold weiter nach vorne getrieben werden könnte von den Goldbullen? Oder bist du da eher zurückhaltend und vorsichtig?
Also 3.000 US-Dollar ist ja nicht übermäßig bullish für mich. Das aktuelle Kursniveau sieht von über 2.600. Da ist ja nicht mehr so viel Luft. Da kann man im Grunde schon darauf, wäre riskant dagegen zu wetten, dass wir in den nächsten 1-2 Jahren das nicht überschreiten würden. Aber ich würde auch gar nicht dagegen wetten, dass wir das in etwas kürzerer Frist überschreiten können. Denn es spricht doch einiges für den Goldpreis. Also abgesehen davon, dass wir bei uns in unserem Robo-Advisor Cominvest Gold seit Monaten schon bis an die maximalen Investitionsgrenzen, die wir in Gold investieren können, investiert haben.
Ihr seid wahrscheinlich diejenigen gewesen, die den Goldpreis nach oben
gekauft haben. Wir haben ihn nach oben getrieben, nicht Goldman Sachs, genau. Nein, also abgesehen davon, selbst wenn ich jetzt nicht für das Produkt mitverantwortlich wäre, bin ich für Gold grundsätzlich sehr positiv eingestellt. Also sowohl kurzfristig, also da einfach sollte man nicht gegen den Trend kämpfen, also fundamental spricht einiges dafür. Wir sehen Gold ja immer als riesige, als Krisenwährung, als sicheren Hafen in Krisenzeiten. Und da kommt jetzt noch einige Ungewissheit auf die Welt zu. Geopolitisch ist ja schon einiges nicht so schön, wie wir es das idealerweise wünschen würden. Und auch die Ungewissheiten im Zusammenhang mit dem mit der jetzt bald ins Land kommenden Trump-Regierung sprechen tendenziell dafür, dass Gold attraktiv bleiben kann. Dazu kommt noch der spezielle Faktor, dass die Schwellenländer und insbesondere die Länder, die dem westlichen Wertesystem nicht so zugeneigt sind, aufgrund der Erfahrungen, die Russland gemacht hat mit dem Einfrieren von Dollarreserven, einen Grund dafür haben, verstärkt ihre Staatsreserven in Gold zu investieren, weil sie die im Grunde vor dem Risiko westlicher Sanktionen in Sicherheit bringen wollen. Und all diese Faktoren sprechen dafür. Und von da würde ich schon sagen, spricht einiges dafür, dass Gold sich weiterhin positiv entwickelt. Was jetzt interessant zu sehen ist, ist, dass Gold in einem Aktienbullenmarkt, wo sich die Aktienmärkte positiv entwickelt haben, und zwar sehr stark positiv, auch positiv entwickelt hat. Das ist, kein Dekorrelationseffekt, sondern trotz der steigenden Aktienmärkte konnte sich Gold noch besser entwickeln als so mancher Aktienmarkt. Das ist schon bemerkenswert und ich würde hier auch nicht dagegen wirken, dass es weitergeht. Na siehst gut. Du das?
Wenn ich mir natürlich ansehe, goldene Uhr, goldene Klobrille und natürlich goldenes Besteck.
Wenn du in den Spiegel guckst.
Dann ist natürlich klar, dass du da so bullisch bist und natürlich auch davon sehr stark wahrscheinlich profitiert hast. Ich denke, ja, ist natürlich schon ganz spannend. Gold hat in gewisser Hinsicht davon profitiert, dass eben gerade die großen Notenbanken, du hast ja gesagt, Indien, Russland, China und auch die Türkei sollen jetzt übrigens damit auf der Käuferseite gewesen sein, natürlich ihre Währungsreserven in US-Dollar durch sozusagen abgesichert haben, auch gerade schön ausgeführt. Und ich denke, dass natürlich auch die geopolitische unsichere Lage da auch eine wesentliche Rolle spielt, sprich Ukraine-Krieg, Konflikt im Nahen Osten, was natürlich auch alles Dinge sind, wo viele Investoren einfach auch schauen, wie kann man sich da positionieren, wo ist man auf der sicheren Seite und da ist Gold einfach am Endeffekt dann angreifbar. Wir haben natürlich auch den folgenden Effekt, dass an den Finanzmärkten oftmals, wenn ein Underlying, ein Vehikel, ein Investment-Vehikel neue Höchstkurse erreicht hat, dann ist sozusagen so ein Trend natürlich da, weil man ja nicht weiß, okay, wo ist sozusagen Stopp, und dieses Momentum, was dann in den entsprechenden Markt da ist, wird meistens auch fortgeführt. Also man hat eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass Trends, die sich einmal gebildet haben, eben eine Fortsetzung, eine Fortführung eben vollziehen, und dass dann sozusagen die Investoren natürlich darauf setzen und auch erstmal dann in diesem Asset drin bleiben. Wobei man auch sagen kann, Gold ist an sich ja auch eine Anlageklasse, wo man eher große Investoren findet, also viele institutionelle, wo die Privatanleger auch eher eine untergeordnete Rolle spielen, weil dieser Markt einfach an sich zwar im Vergleich zu anderen Märkten relativ klein ist, aber dominiert wird von den großen Investoren, und die sind natürlich keine Daytrader, sondern das sind Investoren, die eine langfristige Sichtweite haben bei ihren Investments und entsprechend natürlich auch darauf setzen. Politische Unsicherheit habe ich gerade schon angesprochen, da müssen wir natürlich stringent und zwingend auf die US-Wahlen gehen, die ja auch so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, sehr interessant entsprechend besprochen wurden. Wir in dem Podcast, die haben ja auch des Öfteren mal über die US-Wahl gesprochen, eigentlich auch ein ganz gutes Näschen dahingehend bewiesen, da können wir uns beide gegenseitig auf die Schulter klopfen. Jetzt natürlich auch die Auswirkungen auf den Euro-US-Dollar, ganz spannend. Wie siehst du denn die Wahl, gerade auch natürlich im Blick, oder beziehungsweise das Wahlergebnis, muss man ja sagen, mit Blick auf die neue Kabinettsbildung in den USA, was ist da deine Meinung zu? Bist du da skeptisch oder siehst du das eigentlich ganz positiv?
Das Wahlergebnis bestätigt ja im Grunde das, was zu erwarten war. Die Meinungsumfragen haben Donald Trump mal wieder unterschätzt, und sein Sieg war im Grunde noch deutlicher als von den Meinungsumfragen vorhergesagt. Was die Kabinettsliste betrifft, bin ich schon relativ erleichtert, dass zumindest Leute wie Marco Rubio und andere, ich sag mal, normale Konservative in das Kabinett berufen werden, abgesehen von ein paar schrillen Sonderfaktoren. Aber das zeigt schon, dass so Reste von den klassischen Republikanern nach wie vor eine Rolle spielen werden. Wenn sich nicht Donald Trump im Laufe der nächsten Wochen das auch mal anders überlegt, dann doch irgendeinen schrillen Fox-Moderator zum Außenminister nennen will. Aber im Grunde zeigt das im Grunde das, was er auch im Wahlkampf angekündigt hat und was zu erwarten war. Das Ergebnis ist natürlich ein Ergebnis, das sehr stark für den US-Dollar spricht, für US-Aktienmärkte spricht, für US-Assets spricht allgemein. Das Ergebnis ist schlecht für Aktien von exportorientierten Unternehmen in anderen Ländern und deshalb auch schlecht für den deutschen, tendenziell schlecht für den deutschen Aktienmarkt, für den chinesischen Aktienmarkt. Donald Trump und sein Team sind ja sehr China-hawkisch und sehr aggressiv gegenüber China eingestellt, zumindest rhetorisch. Was dann praktisch herauskommt, muss man noch sehen. Und von daher spricht auch das alles weiterhin dafür, dass der aktuelle Trend sich im US-Dollar zumindest weiter fortsetzen kann und für eine Stärkung des US-Dollars, wenn die Handelszölle tatsächlich umgesetzt werden, was durchaus nicht unrealistisch ist, dass zumindest teilweise passieren wird. Mhm. Und da spricht dann für US-Assets, für den US-Dollar und für US-Aktienmärkte.
Da kannst du dir vorstellen, dass wir tatsächlich eine Parität im US-Dollar zum Euro sehen?
Auf jeden Fall, natürlich. Hatten wir vor 2 Jahren schon mal.
Mhm.
Na, ganz spannend. Darüber hinaus.
Ja, stimmt, das war ja schon mal. Ja. Das, also gerade kurz nach der Euro-Einführung, da ist ja sozusagen die Parität einmal durchbrochen worden, der Euro entsprechend gefallen.
Und aber 2022 hatten wir auch einmal mehr als Parität.
Fast, ja, stimmt, das ist fast auch gelaufen, ja. Na gut, da muss man natürlich insgesamt sehen, klar, wie sich das Ganze weiter darstellt, weil es natürlich auch einige Aspekte gibt, gerade durch die Strafzölle, die dann natürlich auch wieder das Inflationsthema zurückbringen, Zinssenkungsfantasie aus dem Markt in den USA nehmen, dadurch natürlich den Dollar attraktiver wieder werden lassen, sprich der natürlich an Stärke gewinnt, das kann dann schon natürlich auch in diese Richtung gehen. Also es bleibt auf jeden Fall spannend in den kommenden Monaten, auch in den kommenden Jahren, eben gerade was nicht nur Aktienmärkte an sich, sondern eben auch die einzelnen Währungspaare angeht. Gehen wir aber jetzt mal auf die Aktienmärkte zurück. Die haben sich ja zuletzt ganz gut entwickelt, zumindest in den USA, Deutschland, DAX so ein bisschen mit angezogener Handbremse unterwegs. Siehst du die Aktienkursrallye in den USA? Also wir haben ja Dow Jones mit neuen Rekordständen gesehen, wir haben den Nasdaq mit neuen Rekordständen gesehen und den S&P 500 ebenfalls. Als zu viel des Guten oder denkst du, die Rallye setzt sich fort?
Das hängt davon ab, welche Zeitperiode man betrachtet.
Touché.
Also kurzfristig werden Märkte bestimmt durch Trends, langfristig durch Mathematik. So, was soll diese Floskel jetzt sagen? Also kurzfristig spricht einiges für eine Fortsetzung der Rallye. Also einmal die Erwartungshaltung, dass Donald Trump eben ins Amt kommt und eben seine protektionistische Politik fortsetzt und seine Politik, die er angekündigt hat, der geringeren Regulierung, der des Abbrechens der Regulierung für Mergers and Acquisitions und so weiter fortsetzt, dass eben zukünftig Mergers and Acquisitions leichter möglich sind, dass die Finanzbranche zum Beispiel weniger reguliert wird, dass die Energiebranche weniger reguliert wird. Das spricht alles für US-Aktieninvestments im Allgemeinen und für die betroffenen Branchen im Besonderen. Und darüber hinaus kommt eben kurzfristig der Trend und die Saisonalität. Der Dezember ist traditionell eigentlich immer ein starker Monat. Der Begriff Jahresendrally kommt ja nicht von ungefähr. Mhm. Dann gibt es um die Weihnachtsfeiertage rum noch die Santa Claus Rally. Also da spricht alles dafür, dass jetzt das, was ohnehin schon gut läuft, weiterhin gut laufen wird. Und dann kommt noch der Effekt dazu, dass es ja die sogenannte Window-Dressing-Phänomen gibt. Und steuerliche Aspekte, die beide dafür sorgen, dass Fondsmanager und Vermögensverwalter gerade die Aktien, die ohnehin schon gut gelaufen sind, jetzt zum Jahresende, kurz bevor sie ihre Jahresreports rausgeben, nochmal stark zukaufen wollen, damit sie die eben starke Anteile in den gut gelaufenen Aktien herausstellen können und zeigen können. Und deshalb dann diesen Aktien, die ohnehin gut gelaufen sind, teilweise noch hinterherlaufen, um eben ihre Jahresendreports, ihre Schaufenster sozusagen, und da Window Dressing etwas mit höheren Anteilen in gut gelaufenen Aktien schmücken können. Und da spricht alles dafür, dass man tendenziell in die Werte, die ohnehin gut gelaufen sind, in den US-Aktienmarkt, in die US-Aktienwerte, die noch überdurchschnittlich gelaufen sind, auch überdurchschnittlich investieren könnte. Und mhm. das wird eben unterstützt durch die fundamentalen Erwartungen an die jetzt am 20. Januar ins Amt kommende Trump-Regierung. Mhm. Was habe ich vergessen?
Nee, eigentlich nicht, sonst ist das plausibel. Ja. Na, spannend ist halt dahingehend, dass natürlich gerade genau die großen Werte ja von vielen Investment-Profis gar nicht in der Gewichtung hätten umgesetzt werden können, ne? Weil natürlich, du musst ja sehen, dass du eine gewisse Streuung in deinem Depot hast. Das heißt also, du kannst ja nicht sagen, okay, ich nehme halt 7 Werte nur mit einer Maximalgewichtung rein, sondern du musst ja den Gesamtmarkt halt auch abbilden. Und wenn man dann sieht, dass nicht alle Werte wirklich auch 100% gut gelaufen sind, sondern eigentlich ja nur maßgeblich diese großen Werte, das sehen wir ja hier auch, dass zum Beispiel eine Tesla, Nvidia in den letzten Wochen halt auch gerade von unseren Kunden, aber da kommen direkt sehr stark gehandelt wurde, das natürlich einhergehend auch mit den Kurssteigungen in den USA. Und das sind genau die Punkte, wo dann zum Jahresende natürlich viele Investoren einfach sagen, hey, ich muss irgendwie sehen, dass ich das bei mir auch abbilde. Demzufolge kaufe ich die. Bin gespannt, wie das Ganze kurzfristig läuft. Wir nehmen ja heute hier am Donnerstag, 21. November auf. Also von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir vorher nochmal vielleicht so einen kleinen Korrektur sehen. Aber ich bin nach wie vor weiterhin eher so ein bisschen bullish und fest auch fürs Jahresende. Ich glaube also auch, dass wir so diese klassische Rallye in den letzten 3 Wochen sehen. Wir hatten ja, glaube ich, im Vorjahr schon eine vorweggenommene. Da ging das ja schon relativ früh los. Ich glaube aber, in diesem Jahr werden wir relativ spät erst damit starten, weil man natürlich jetzt auch sehen will, was vor allen Dingen noch von der politischen Seite in den USA kommt. Da sehen wir ja momentan auch so einige Winkelzüge und Merkwürdigkeiten, die dann noch sozusagen von der letzten Regierung jetzt vollzogen werden, um sozusagen nochmal schnell das alles da durchzuwinken. Und das Ganze muss man natürlich auch in dieser Form betrachten. Und bleibt auf jeden Fall spannend. Für den DAX bin ich tatsächlich auch nicht ganz so bullish, obwohl ich glaube, zum Jahresende doch auch wieder so Richtung alter Kursrekord. Ich bin dann tatsächlich gespannt, wie das kommende Jahr wird. Ich könnte mir vorstellen, dass wir gerade zum Beginn Januar 2025 doch nochmal tatsächlich eine größere Korrektur sehen. Da gab es schon mal so ein paar Jahre, da war das ähnlich. Da hatten wir also das Jahr dann zuvor einen guten Jahresausgang gehabt, hatten auch eine ordentliche Performance und dann sind so da sozusagen in den ersten 3 Tagen ein Großteil dieser Performance wieder komplett zerdroschen worden, weil einfach viele Investoren sich von Aktien getrennt haben. Und ich bin gespannt, ob das dieses Jahr auch so kommt. Aber wir haben im zweiten Teil ja gleich noch ein paar interessante Aktien mit bei.
Genau.
Ja. Damit habe ich schon gesagt, genau, damit sind wir durch mit Teil 1 und kommen gleich zu Teil 2, haben da einen Schwerpunkt, kann ich schon spoilern, natürlich US-Aktien, die aber ganz spannend sind, weil das ein gutes Bild auch darauf gibt, was in den kommenden Wochen, Monaten beachtet werden sollte. Stichwort Jahresendrallye natürlich auch mit Jahresendgeschäft im Konsumbereich und so weiter und so fort. Ihr könnt gespannt bleiben. Bis gleich, macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dahin. Willkommen zurück zu Teil 2 von Come On, Ihrem Börsenpodcast. Heute sind wir wieder bei unseren Top-Aktien, die unsere Comdirect-Kunden am meisten gehandelt haben. Und da sind wir, welche Überraschung, bei einem ganz kleinen Nischenwert, den sonst noch nie behandelt haben.
Sehr markteng.
Sehr markteng, die Nvidia. Was können wir über die sagen?
Ja, Nvidia natürlich gestern mit Zahlen, also sprich am Mittwoch Nachmittag nachbörslich mit Quartalzahlen, die sich durchaus haben sehen lassen. Man hatte eine Umsatzsteigerung im Jahresvergleich um 94% auf 35,1 Milliarden US-Dollar und auch der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt auf 19,3 Milliarden US-Dollar. Das sind natürlich schon Zahlen der Superlative, das kann man gar nicht anders sagen. Also man sieht halt, bei denen läuft es wie geschnitten Brot. Die verkaufen ihre Halbleiter eben gerade im KI-Sektor wie geschnitten Brot. Aber hier muss man sagen, die Anleger hatten mehr erwartet. Vor allen Dingen auch die Prognosen für das kommende Jahr, da hat es mal ein bisschen vorsichtiger geworden, obwohl man sagen kann, ich erinnere mich hier schon, ich glaube, Nvidia nehmen wir praktisch regelmäßig hier jedes Quartal mit rein. Da war immer wieder sehr vorsichtigere Töne. Also man hat da immer wieder auch darauf hingewiesen, dass natürlich die Gefahr besteht, der Trend sich etwas abkühlen könnte, man teilweise Probleme hat mit den Produkten, Lieferkettenstörungen noch weiterhin und so weiter und so fort. Alles Dinge, die immer so ein bisschen natürlich auch dämpfend waren, aber trotzdem hat Nvidia geliefert. Die Aktien auch in diesem Jahr ja natürlich zu den Shooting Stars geworden in der amerikanischen oder auch in der internationalen Börsenlandschaft und auch bei unseren Kunden natürlich immer wieder eine Aktie, die wirklich heftigst gehandelt wird. Also man sieht das einfach, das ist wirklich einer der meistgehandelten Titel in den letzten Wochen. Ich glaube, in den Jahr immer unter den Top 10 gewesen, also wenn nicht sogar in den Top 5. Und Wahnsinn. Hier muss man natürlich so ein bisschen auch sehen, dass Nvidia irgendwo auch das Problem hat. Man muss ja auch immer wieder mit der Entwicklung weitergehen. Und jetzt ist ja dieser Blackwell-Chip, der sozusagen die nächste Chip-Generation im Bereich oder Blackwell-Prozessoren, die nächste Generation, der nächste Generationssprung sozusagen ist, der wird auch nicht ganz unkritisch gesehen, weil man natürlich dann auch noch nicht so ganz absehen kann, wie zum Beispiel die Problematik rum um die Hitzeentstehung und so, entsprechend berücksichtigt wird. Da gab es dann auch ein paar Nachrichten, die so dämpfend waren in den letzten Wochen, wo man einfach gesehen hat, das ist natürlich auch alles eine Technologie, die hochspezialisiert, hochtechnologisch ist und natürlich entsprechend auch anfällig. Also das sind Dinge, die auch immer wieder für so ein bisschen Sorgenfalten bei den Anlegern und Analysten gesorgt haben. Aber insgesamt kann man natürlich sagen, der Konzern, klar, weiterhin dominierend auch im Grafikkartenbereich. Man ist eben auch im Bereich der Rechenzentrenausrüstung eben natürlich im KI-Sektor insgesamt wunderbar unterwegs und hat halt einfach hier ein Unternehmen geschaffen, also Jensen Huang sozusagen, der ja als Gründer und CEO da immer noch tätig ist, wo man einfach sagen kann, ja, der Mann versteht es einfach, der weiß, worum es geht, wo eben da der Schwerpunkt liegt. Bleibt sicherlich auch ein interessantes Unternehmen. Man muss aber auch sagen, dass das Unternehmen ganz klar auch schon relativ ambitioniert bewertet ist. Also hier ist wirklich sehr viel Fantasie drin, eine sehr hohe Erwartungshaltung. Und natürlich einfach auch, wie ich ja gesagt habe, es gibt halt Unwägbarkeiten, die der Konzern insgesamt vielleicht auch nicht beeinflussen kann. Das heißt zum Beispiel natürlich Konkurrenz. Wie stellt sich eine AMD, eine Micron Technology oder von mir aus auch eine SK Hynix oder sowas auf, ja, wie wird das mit China weitergehen, auch wichtiger Markt für Nvidia, heißt, wird dann eben durch die Trump-Administration da eine Verschärfung stattfinden, dass Nvidia vielleicht die Halbleiter dort nicht mehr in dieser Form, also können sie ja jetzt nicht, aber es gibt diesen Loop über Singapur, ob der geschlossen wird, also viele Fragen, die einfach auch momentan natürlich unbeantwortet sind, die aber natürlich auch dahingehend Chancen für die Aktien geben, weil ja genau diese Fragen nicht beantwortet sind, bedeutet, dass das auch Potenzial sein kann. Ich denke, Nvidia zumindest mal tendenziell weiterhin interessant, ob man die jetzt auf dem Niveau kaufen muss, denke ich nicht, vielleicht sollte man auch ein bisschen warten, bis man die eine oder andere Korrektur eingesetzt hat, aber ansonsten langfristig ist da für mich die Story intakt, bei dir auch?
Also bis jetzt war es immer ein gutes Investment bei einem Rücksetzer, da Aktien nachzukaufen. Also,
du hast ja 5% mittlerweile, oder?
5,5, aber das darf niemand wissen. Nein, also im Ernst, ich war jetzt ein bisschen überrascht, also wir nehmen jetzt hier mit Donnerstag auf, dass der Rücksetzer direkt nach den Zahlen nur so gering war. Mhm. Also man hat nach den letzten Quartalszahlen gab es so ja die Stimmung, die also übertreffen wird knapper, also sie übertreffen auch knapp die Erwartungen. Und gestern habe ich, also am Mittwoch bei CNBC, so ein bisschen gehört, dass so Flüsterschätzungen von 40 Milliarden Dollar Umsatz im Raum standen. Von da war ich jetzt überrascht, dass bei nur 35,1 Milliarden Dollar der Rücksetzer, also relativ leichtes Übertreffen der offiziellen Schätzung, der Rücksetzer jetzt nur bei 2-3% lag. Aber im Grunde sind die fundamentale Story intakt. Also das Unternehmen wächst nach wie vor enorm. Die Blackwell-Chips sind gerade im Start ihrer Inbetriebnahme, sind noch kaum groß im Vertrieb. Also das neue Produkt kommt erst. Und er spricht im Grunde nichts dafür, dass in den nächsten Quartalen irgendwas abreißen wird. Also ein Schweinezyklus, den man normalerweise bei Plain Vanilla, bei normalen Halbleitern sieht, ist da überhaupt nicht zu erwarten. Von daher ist die Bewertung durchaus in Ordnung von zwischen 30 und 40, was das Kursgewinnverhältnis betrifft. Und von daher denke ich, wenn da jetzt ein Rücksetzer kommt, kann man mal ein bisschen abwarten, bis der Boden gefunden ist und auch gerne wieder was nachkaufen oder wenn man noch nicht hat, eine erste Position langsam anfangen zu kaufen.
Ja, nächste Aktie aus dem gleichen Segment, ebenfalls eine der Highflyer, zumindest mal kurzfristiger Natur, ja. Auch viel gehandelt bei uns hier von den Kunden. Die Supermicro Computer, eine Räuberpistole, wo man schon lange Zeit dachte, könnte so eine zweite Wirecard, also auf internationaler Ebene wären. Jetzt sind sie nochmal davon gekommen. Wie schätzt du die Aktien des Unternehmens ein?
Ja, das, also die Aktien sind im Grunde Gambling. Es ist eine Wette darauf, ob Hintergrund bei Supermicro Computer sind sehr stark gelaufen im Laufe des Jahres. Der Kurs lag bei $120 zu Beginn des Jahres und ist jetzt auf etwa 30 zurück, unter 30 zurückgekommen. Hintergrund ist, dass dort Probleme bei den Quartalsberichten, bei der Buchhaltung, wenn man es mal klassisch deutsch formuliert, gab. Und der Wirtschaftsprüfer gesagt hat, er will das Unternehmen nicht mehr testieren, was natürlich immer ein ganz knallrotes Warnsignal ist für Aktionäre, dass da etwas im Argen liegt. Also was jetzt passiert ist, sie haben einen Wirtschaftsprüfer gefunden, die BDO, also auch nicht irgendwer, also auch schon ein seriöser Konzern, die bereit sind, als Wirtschaftsprüfer für das Haus zu arbeiten, was an sich schon mal ein gutes Zeichen ist. Ja. Und wenn sich jetzt herausstellt, dass es einfach nur ein bisschen amateurhaftes, operatives Finanzabteilungsgeschäft war und die einfach sich ein bisschen verstolpert haben, weil sie vielleicht das Personal keinen Bock hatte oder nicht qualifiziert war oder zu viele im Urlaub oder weiß ich was war. Und das einfach nur so ein bisschen Dilettantismus in der Finanzabteilung war, das wäre der beste anzunehmende Fall, dann wäre die Bewertung, die man jetzt hat, von Kursgewinnverhältnissen von offiziell 13 und erwarteten Kursgewinnverhältnissen von unter 10 bezogen auf die erwarteten Gewinne im nächsten Jahr eigentlich ein Schnapper. Aber das ist ein bisschen ein Gambling, ob vielleicht nicht doch noch irgendwas herauskommt. Wir in Deutschland sind ja seit Wirecard gebrannte Kinder.
Ja.
Das wäre sozusagen der Worst Case. Da will ich jetzt nicht von ausgehen. Das will ich auch nicht irgendwie andeuten, dass das der Fall sein könnte. Aber wenn man da jetzt investiert, ist es ein bisschen digitales Gambling. Entweder es ist was Harmloses und sie haben die Finanzabteilung hat einfach nur schlecht gearbeitet und das kann man wieder ausbügeln. Dann ist es ein gutes Investment, also nicht nur ein Trade, sondern auch ein Investment. Und wenn da doch etwas herauskommt, ein BDO dann auch in ein paar Wochen schreiend davonläuft, weil da irgendwie wirklich Fraud oder irgendwas Weitergehendes im Haus war, dann ist es ja der Worst Case. Dann kann alles, was um 90% gefallen ist, auch noch ein weiterer 90% fallen.
Das stimmt. Vor allen Dingen darf man auch nicht vergessen, das Problem war ja tatsächlich, dass die ja den Quartalsbericht nicht innerhalb der vorgelegten Zeit oder vor gesetzten Frist eben hätten vorlegen können. Und der hätte tatsächlich ein Delisting von der Nasdaq gedroht, was dann dazu geführt hätte, dass man sozusagen, ich glaube, im OTC Bulletin Board oder im Pinksheet-Bereich abgerutscht wäre, also zumindest im nicht regulierten Markt. Und das wären natürlich alle Investoren in Scharen, hätten auch fliehen müssen, weil du darfst teilweise als Institutioneller nicht in solche Unternehmen investieren, wenn die halt keinen regulierten Markt haben. Das darf man nicht vergessen.
Also gerade ein Antrag bei der Nasdaq, dass sie darum bitten, da vom Delisting abzusehen
genau.
Und das in den nächsten Wochen sich herauszustellen.
Genau, also von daher, dadurch, dass man jetzt den neuen Wirtschaftsprüfer hat, BDO USA, sieht zumindest mal so aus, dass man jetzt die Kriterien dafür erfüllt, dass man eben jetzt natürlich einen testierten Quartalsbericht bekommt und dann eben auch wieder sozusagen die Vorgaben, Maßgaben für ein Listing an der New York Stock Exchange bzw. Nasdaq entsprechend behält. Und damit ist zumindest mal die Kuh zumindest vom Eis. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Kann ja sein, dass BDO dann auch sagt, um Himmels Willen, unsere Prüfer haben ja alle weiße Haare bekommen. Und wir lassen das Ganze sein. Dann hat man natürlich hier die Rolle rückwärts gemacht. Und im Endeffekt ist man wieder da, wo man vorher war.
Genau. Kommen wir zu einem anderen Unternehmen, das auch spannende Zahlen berichtet hat. Und das auch für Aktionäre spannend war. Vielleicht nicht unbedingt im positivsten Sinne des Wortes. Die Target. Was ist da passiert?
Also für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich das Unternehmen, was ich sogar noch spannender fand als die Zahlen von Nvidia. Bei Nvidia habe ich so gedacht, okay, klar werden die gut werden. Ja, also irgendwie klar, es war nur die Frage, wie gut werden die, wie weit übertrifft man die Erwartung, aber das ist halt, dass die gut sind, das war für mich klar. Bei Target war es eher tatsächlich so, da war ich wirklich überrascht. Also ja, nicht nur ich, sondern auch der Markt, sonst hätten die ja nicht über 20% an Kurswert verloren. Das ist wirklich ein Punkt, man darf nicht vergessen, Target ist der zweitgrößte Einzelhändler in den USA hinter Walmart. Und hat eben ganz klar nochmal darauf hingewiesen, dass man eben für das kommende, also für das Jahresendgeschäft eher gedämpfte Erwartungen hat. Und das fand ich schon ganz spannend, weil Walmart ja eigentlich davor noch relativ solide und gute Zahlen vorgelegt hat und da eigentlich gar nicht so gewarnt hat, aber Target ganz klar gesagt hat, ja, wir sehen ganz klar Anzeichen dafür, dass der Konsument in den USA wesentlich konsumfauler in Anführungsstrichen vorgeht, auch gerade mit Blick auf Weihnachten. Die Tendenz zeigt eben nicht hochpreisige Produkte zu kaufen, sondern eben eher günstigere. Und das heißt also, dass sozusagen der sogenannte Transaktionswert abgenommen hat bereits schon und auch abnehmen wird. Und dass dadurch natürlich die operative Marge auch sinkt. Das heißt, man liegt jetzt bei 4,6 und liegt damit unter den 5,6 erwarteten Prozent bei der operativen Marge, was natürlich, wo man jetzt denkt, ja okay, dieser eine Prozent oder diese 100 Basispunkte, die jetzt als Unterschied sind, machen den Kohl nicht auch, der auch noch nicht fett. Doch, die machen den eben fett, weil man ja nicht vergessen darf, der Konzern macht ja eben zum Beispiel einen Umsatz, ja einen Quartalsumsatz von 25,23 Milliarden, ne, müsste, genau, eigentlich müssten es Milliarden Umsatz sein. Wie bitte?
Umsatz meinst du?
Oder? Genau, Umsatz, ja. Umsatz von 25,23 Milliarden. Und da macht natürlich dann im Endeffekt dieser 1% doch schon eine ganze Menge aus, genau. Ansonsten ist es natürlich so, dass das auch einen Abstrahleffekt auf andere Unternehmen hat. Man hat es ja gesehen, Amazon hat da auch kurzzeitig reagiert. Wir haben viele andere Einzelhandelsunternehmen im Endeffekt auch so ein bisschen in Sippenhaft gesehen. Und das könnte für mich zum Beispiel auch, gerade weil wir in Teil 1 über eine Fortsetzung der Aktienkursrallye in den USA gesprochen haben, so ein bisschen so ein Blocker sein, wo ich so denke, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie tatsächlich sich der Konsum im kommenden Jahr entwickeln wird. Also Inflation spielt eine große Rolle, klar, man darf aber auch nicht vergessen, dass ja die Inflation im nächsten Jahr nicht weg ist, sondern dieses Preisniveau, was wir jetzt haben, das bleibt ja da. Also wir haben jetzt sozusagen gesehen, die Preissteigerung ist erfolgt, die wird jetzt übernommen in 25. Das heißt, wenn wir im kommenden Jahr keine Preissteigerung, also eine abnehmende Inflation sehen würden oder keine Preissteigerung mehr, würde trotzdem dieses hohe Niveau ja beibehalten bleiben. Das heißt, der Konsument kommt dann erstmal nicht zurück. Das würde eher passieren durch zweierlei Dinge. Entweder Löhne und Gehälter steigen weiter, also auch Renten und alles, was natürlich mit Einkommen zu tun hat. Oder wir bekommen einen deflationären Effekt. Das heißt also, wir sehen dann tatsächlich Preisrückgänge, was aber dann wiederum für die Wirtschaft auch nicht gut wäre, weil das nämlich an die Marge gehen würde. Also ihr merkt schon, oder man merkt schon generell, eine Situation, die nicht unbedingt sehr schnell aus der Welt zu schaffen ist. Und die man eben natürlich durch zum Beispiel auch die Zahlen von Target ganz gut sieht. Deswegen fand ich die wirklich sehr spannend. Und ich denke, die sollte man sich auch nochmal im Einzelnen genau ansehen und vor allen Dingen auch nochmal überlegen, was könnte das für Einflüsse zum Beispiel natürlich auch auf eine Apple haben. Also beispielsweise, ja, kaufen die Leute zum Jahresende jetzt tatsächlich sich alle wie verrückt die neuen Smartphones oder halten die wahrscheinlich auch zurück oder greifen auf Produkte von zum Beispiel, was ich, Xiaomi oder Samsung zurück oder sowas. Das sind ja auch alles Dinge, die man da nochmal betrachten muss. Wie siehst du das?
Also weitgehend würde ich dir zustimmen, das letzte Beispiel würde ich ja nicht mitgehen. Also diejenigen, die,
du hast ja
die Apple-Geräte kaufen, sind wahrscheinlich eher diejenigen, die nicht allzu sehr unter der Inflation leiden.
Das nicht von dir auf andere schließen.
Ja, oder von dir.
Also, ich habe keine Apple.
Ja, du hast ein Android-Telefon. Nein, im Ernst. Also ich finde schon auch ganz spannend. Und man kann ja im Grunde sehen, wenn man sich die Branche anguckt und die Wettbewerber anguckt. Also hier in Deutschland haben wir ja wenig börsennotierte Wettbewerber. Bei uns sind ja alles die größten Familienunternehmen unseres Landes, die diese Branche abdecken. Aber in den USA kann man so als Gegenstück zu Target mal Walmart sehen. Und da kann man eben sehen, das läuft einfach. Die haben einfach ein besseres Management und die haben und dementsprechend auch jetzt nach den Zahlen positiv performen können. Und wenn man sich die Performance anguckt von Walmart auf ein Jahr 75%, bei Target sind das jetzt minus 2%. Also das ist schon ein Unterschied und man sieht ja vielleicht, dass Walmart vielleicht mehr Nahrungsmittelgeschäft hat, also Sachen, die einfach gekauft werden müssen, inflationsunabhängig, während Target im preisniedrigen Segment relativ viel sogenannte Discretionaries haben, also nicht lebensnotwendige Dinge. Also wenn man das so gegenüberstellt, ist Walmart eher das, wo man auf einen Trend setzen würde, der läuft, auf gutes Management. Und Target ist eben die Frage, ob man die als Turnaround-Story betrachtet, ob die eben in dem Marktsegment einen Boden finden. Was der Superstar in diesem Bereich in den USA ist, ist eben Costco. Das wäre so das Gegenteil von Target. Also Abstufung Target, Walmart, Costco. Und Costco, die so ein Club-System machen, kann man im weißen Sinne vielleicht mit dem vergleichen, was wir hier bei der Metro haben, aber eben wesentlich breiter aufgestellt. Die laufen seit 10 Jahren fantastisch. Also die haben jetzt auch eine Jahresperformance von etwa 66%, eine 10-Jahres-Performance von 690%. Also das ist so ein typischer Compounder, so eine links unten rechts oben Aktie, wenn man sich den Chart anguckt. Und das wäre dann noch extremer Fall, wo man auf den Trend setzt, die natürlich aber dann umgekehrt, was wiederum für Target spricht, auch höher bewertet sind. Also das Kursgewinnverhältnis bezogen auf die erwarteten Gewinne bei Target ist gut 12%, mhm. bei Walmart schon gut über 30%, bei Costco über 5%. Also 12, etwas über 12 bei Target, etwas über 30 bei Walmart und etwas über 50 bei Costco. Mhm. Also da spiegelt sich die Managementqualität dann in den Preisen wieder. Also das sind schon spannende Bereiche, aber da sieht man eben auch, das kommt auf Stockpicking an.
Mhm. Na, gucken wir mal auf das nächste Unternehmen, ob das auch Stockpicking ist. Palo Alto Networks, die hatten wir, glaube ich, vor einem Jahr auch schon mal. Ich glaube, fast die gleiche Zeit, auch nach den Zahlen. Was hältst du von den Unternehmen?
Das lohnt sich auch. Also ich halte sehr viel von der Branche und ich halte sehr viel von dem Unternehmen. Mhm. Also das ist IT-Security-Software. Das sind Unternehmen, da ist Palo Alto Networks mehr oder weniger Marktführer bei den spezialisierten Häusern. Die haben jetzt berichtet und sind auch sehr gut gelaufen. Also sind auf ein Jahr 50% gelaufen, hatten zwischenzeitlich vor einem halben Jahr mal so einen kleinen Rücksetzer. Mhm. Sieht auch charttechnisch ganz interessant aus, weil die da eine Chance haben, eventuell auszubrechen von dem Hoch, das sie da vorübergehend einmal erreicht haben, aber jetzt nach dem Rücksetzer wieder aufholen. Und fundamental ist das einfach eine tolle Branche. Also die Unternehmen in der Branche sind alle hoch bewertet. Auch eine Palo Alto Networks ist mit einem Kursgewinnverhältnis von 50 bzw. von 60 bezogen auf die erwarteten Gewinne bewertet. Und hat auch vom Kursumsatzverhältnis einen Umsatz von 8 Milliarden Dollar und eine Marktkapitalisierung von 130 Milliarden Dollar. Also da ist schon viel Fantasie eingepreist in diese Branche. Der größte Wettbewerber wäre dann die CrowdStrike, die ist ein bisschen kleiner mit etwas 90 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Die hatten ja dieses bekannte Problem im Sommer, wo sie beim Update von Microsoft Software für einen Bug gesorgt haben. Aber sowohl was CrowdStrike als auch was Palo Alto Networks betrifft, denke ich, können das durchaus interessante Beimischung für ein Portfolio. Und die Branche sollte man auf jeden Fall im Portfolio haben, ob über diese Aktien oder über einen ETF, der eben die IT-Security abdeckt. Aber das ist eine Branche, die deren Bedeutung wird weiter zunehmen.
Siehst du das? Ja, sehe ich auch so, genau. Ich fand den letzten Satz auch gerade ganz gut, die letzten Sätze. Eben, ich würde auch so bei Cybersecurity, bin ich auch eher so ein Freund von ETFs oder Fonds entsprechend. Also da würde ich auch eher so einen Profi nehmen wollen, der sich so ein bisschen da mit diesem ganzen Thema auseinandersetzt. Ist schon relativ schwierig, weil es als sehr stark professionalisierte und fokussierte Unternehmen sind. Eine Palo Alto Networks ist eben teilweise nur bedingt vergleichbar mit einer CrowdStrike bedingt vergleichbar mit einer Zscaler und Fortinet, wie die nicht alle heißen. Das ist halt ein bisschen schwierig, manchmal da durchzugucken. Und deswegen finde ich auch so ein Potpourri oder so ein Sammelsurium oder ein Basket da eigentlich ganz spannend. Insgesamt vielleicht mal kurz gefasst, was auch ganz spannend war nach den Zahlen, nach der Zahlenvorlage bei Palo Alto Networks gestern nachbörslich die Aktien im Minus, also auch gute Zahlen, Reaktion, aber eher Verhalten bzw. Gewinnmitnahmen. Und vielleicht was ganz spannend ist, dass die einen Aktiensplit machen, was oftmals auch ein bisschen förderlich nochmal ist für den Aktienkurs. 2:1 oder 1:2, je nachdem, ob man deutsche oder amerikanische Lesart da sieht. Also das heißt, für eine Aktie bekommt man zwei neue dann. Und das fand ich eigentlich auch ganz spannend und charmant. Insgesamt also auch ein interessantes Unternehmen. Du hast recht, man muss natürlich auch so ein bisschen starke Nerven haben. Ich habe auch nochmal gerade einen Chart angeguckt. Wenn man da sieht, dass die im Februar eben auch nochmal so nach Zahlenvorlage wirklich massivst korrigiert haben. Und da ist natürlich dann im Endeffekt, ja, wie gesagt, entsprechendes Korrekturpotenzial, gerade aufgrund der Bewertungsstände, einfach immer wieder da.
Also kann man mit den Aktien ein bisschen zocken und traden.
Ja.
Und mit einem breit angelegten ETF, der alles abdeckt,
langfristig investieren.
Für die Altersvorsorge nehmen.
Ja. Habt ihr den Bereich eigentlich bei Cominvest auch drin, weißt du das? Cybersecurity?
Altersvorsorge?
Achso. Nee, Altersvorsorge, ja.
Cybersecurity haben wir natürlich mit drin. Wir haben geografisch, wir haben also nicht explizit, aber wir haben natürlich geografisch gewichtete Aktienanteile und dadurch, dass wir eben den US-Markt so stark gewichtet haben, sind natürlich die großen Schwergewichte, die Tech-Werte des Aktienmarktes, des US-Aktienmarktes auch stark bei uns übergewichtet. Und im Moment zumindest. Ich bin, da sind wir wie gesagt froh, dass wir da stark drin hatten letztes Jahr.
Ja.
Dann kommen wir zum nächsten Wert. Ein spannender Wert, der sich nicht ganz so günstig entwickelt hat wie der US-Markt im Allgemeinen und nicht so gut wie die IT-Branche im Besonderen, die Porsche.
Ja.
Was können wir dazu sagen?
Ja, Porsche ist, glaube ich, momentan so ein bisschen in der, in der misslichen Situation, dass man halt eigentlich ein guter Brand oder ein gutes Brand insgesamt ist, aber der Markt insgesamt da sehr, sehr skeptisch ist. Also man hat man ist ja eigentlich fast nur ausschließlich im Oberklasse-Segment unterwegs. Und hier ist halt das Problem, dass man eben keine Ferrari ist, aber auf der anderen Seite eben auch keine Mercedes, sondern man ist eben wirklich in so einer Schicht unterwegs, wo einfach momentan eben auch so ein bisschen die Kaufzurückhaltung sich zeigt. Und darunter eben das Unternehmen insgesamt derzeit zumindest mal leidet. Ich glaube, man hat hier auch so ein bisschen das Problem, dass man sich auch zu stark auf die Elektrifizierungswelle raufgeschwungen hat. Und da einfach viele sind, die sagen, okay, den ganzen Zug fahren wir in dieser Form nicht mit, sondern wir sind da eher verhalten. Das merkt man ja auch immer wieder, dass gerade auch bei den anderen Konzernen, die sich sehr stark eben nur auf die reine Elektrifizierung von den Modellen verschrien haben, wie eine Volkswagen, da einfach momentan massive Probleme mit der Strategie haben. Und Porsche gehört ja im weitesten Sinne mit zum Volkswagen-Konzern und ist sozusagen jetzt in dieser gleichen Situation drin. Deswegen sieht man also, sind die Aktien in den letzten Wochen massiv auch zurückgekommen. Ich glaube, haben sich ja fast vom Emissionspreis halbiert, wenn ich es so richtig, oder nicht ganz, aber jetzt sind wir irgendwas so um 59, 55 Euro rum. Das ist natürlich ein ordentlicher Rückgang von den ehemaligen Höchstkursen, auf jeden Fall halbiert. Also wir lagen ja da schon wesentlich über 100 Euro. Und derzeit, wie gesagt, also eine Situation, die unschön ist. Ich glaube aber trotzdem weiter an den Konzern. Ich glaube einfach, dass Porsche insgesamt so eine Ingenieursleistung in den Markt bringt und dass auch diese ganze Frage rund um die Elektrifizierung der Fahrzeuge bald von den Konsumenten auch angenommen wird, dass eben zum Beispiel neue Batteriegenerationen dazu führen, dass sich elektrifizierte Fahrzeuge dann eben auch durchsetzen. Ich gehöre momentan auch so ein bisschen eher zu den Skeptikern, die eben sagen, okay, ich würde tendenziell auch weiterhin eher Verbrenner fahren. Ich meine, ich habe ja momentan einen Verbrenner, aber ich würde auch erstmal tendenziell einen Verbrenner weiterfahren wollen. Und bin da halt aber momentan auch eher zurückhaltend. Also ich kann das schon verstehen, dass das momentan so Leute, also sich das generell in dieser Branche so ein bisschen breit macht. Ich kenne auch eigentlich die meisten, die mir jetzt so einfallen, die wirklich einen elektrifizierten Wagen haben, haben den immer als Zweitwagen. Hast du einen elektrifizierten oder einen Verbrenner?
Ich habe nur einen halben Verbrenner, also einen Smart Verbrenner Smart.
Der verbrennt sich selbst.
Der verbrennt sich selbst, genau. Und die elektrifizierten Lambos in der Garage natürlich.
Genau.
Nein, im Ernst. Also Elektrowagen konnten in meiner Garage bisher auch nicht vordringen.
Ja, wird auch schwierig, weil wenn die im Brand stehen, dann.
Eben, genau. Ich. Das ist jetzt im Grunde genauso wie du, so eine kleine Anmerkung, Ergänzung vielleicht dazu. Also bei Porsche sehe ich im Grunde, kommen drei Probleme zusammen. Also einmal das China-Problem, also das Luxusgüter-China-Problem, dann das Handelskrieg-Deutschland-Europa-Problem und dann das Problem, dass sie eben ein bisschen
zum Handelskrieg Europa-USA meinst du?
Europa-USA, ja. Also Europa und Deutschland eben eher verletzlich sind durch Protektionismus in den USA.
Ja.
Und zum Dritten dann das VW-Problem, weil sie eben immer noch sind eben mit der VW-Besitzerstruktur verbunden. Mhm. Und da geht es eben drauf und drüber im Moment. Und dadurch werden sie ein bisschen mit nach unten gezogen. Und wie du richtig sagst, sind eben keine Ferrari. Also die Ferrari hatten bei einem Umsatz, habe ich hier gerade mal geguckt, von 6 Milliarden Euro, eine Marktkapitalisierung von 72 Milliarden Euro und eine Porsche bei 40 Milliarden Umsatz, eine Marktkapitalisierung von 26 Milliarden Euro. Also das ist schon ein Unterschied. Also Kursgewinnverhältnis 50 versus 15. Gut, eine VW ist dann wieder das andere Extrem. Die haben ein Kursgewinnverhältnis von unter 4. Mhm. Aber ja, also Porsche kann sich eben nicht in dem Luxussegment absetzen. Also wenn man es mit der Modebranche vergleicht, ist Ferrari vielleicht, hatte ich ja schon mal gesagt, ein bisschen mit RMS vergleichbar. Ja. Porsche ist vielleicht so 11 km/h mit der Gefahr, eine Kering zu werden vom Level her. während ja,
VW... Moment, aber Keringer Gucci ist auch nicht schlecht.
Ja, aber Gucci
läuft ja nicht Unterhosen.
So nicht von dir auf andere schießen. Und VW ist dann eben eher das H&M. Ja, und ich würde erstmal, bevor ich in Porsche einsteige, würde ich vielleicht erstmal auf den Boden warten, darauf warten, bis die Turbulenzen um den gesamten VW-Konzern irgendeine Lösung zeitigen und ich ja da etwas abzeichne, wie die Probleme des in Anführungszeichen Mutterkonzerns gelöst werden.
Ja. Run auch auf die kleineren Biotech-Unternehmen aus Deutschland.
Harter Cut, genau.
Wir haben ja zuletzt die Morphosis eben von den Börsen dieser Welt verschwinden sehen, eben durch eine Übernahme des größeren Pharma-Riesen. Jetzt sind die Evotech-Aktien im Fokus gerückt. Durch einen Übernahmekampf würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber zumindest mal Übernahmebestrebungen von der amerikanischen Halozyme. Vorher hatten wir ja schon von Triton den Kapitalinvestor Nachrichten bekommen. Wie siehst du diese ganze Geschichte insgesamt vielleicht mal bezogen auf Evotech als auch natürlich auf Biotechnologieunternehmen, die gerade so ein bisschen im Fokus der Pharma-Riesen stehen?
Ja, das ist immer so eine tricky Sache. Also man muss, wenn man diese kleinen Biotech-Unternehmen traden will, und das wirklich seriös machen, muss man schon sehr stark in deren Produktpipelines drin sein, das wirklich gut beurteilen können und zumindest sehr tiefgehende Analysen beurteilen können. Und bei Morphosis haben wir das gleiche gesehen wie bei Evotech. Die sind von ihren ursprünglichen Höchstständen enorm stark abgestürzt, 90% und mehr abgestürzt. Und von diesem Niveau aus sind sie dann auf nach einem Übernahmeangebot, bei Morphosis war es Novartis, wieder deutlich angestiegen, aber haben immer noch ihre ehemaligen Höchstkurse nicht gekauft. Also wenn man als kleinen Aktionär da investiert, muss man eben sehen, dass man da eine Informationsasymmetrie gegenüber strategischen Investoren oder auch Finanzinvestoren hat. Meistens sind es aber strategische Investoren. Und die Hoffnung darauf zu setzen, dass man jetzt den kleinen Biotech-Laden findet, der in Schwarze trifft, wie eine BioNTech nach, bei der Corona-Pandemie, ist eben sehr gering. Und wenn, dann ist es so, dass man dann durch diese Übernahmeangebote auch abgeschnitten wird von weiteren Kursgewinnen. Also wenn man sich den Chart von Morphosis anguckt, wie gesagt, kann man sehen, dass der Kursgewinn, der nach dem Übernahmeangebot kam, der Anstieg bei weitem nicht den Verlust von der vorherigen Abstürze rückgängig machen konnte. Also wenn man da im Höchstkurs eingestiegen ist, musste man an Novartis billiger verkaufen, als man eingestiegen ist. Also das ist ziemlich riskant und ich glaube, das ist auch so ein Feld, wo ich eher entweder in die großen Companies, die übernehmenden wären, investieren würde oder eben das über einen breit gestreuten ETF oder eine andere Lösung absichtlich decken würde, ein Biotech-ETF, der effizient das managt, um da ein bisschen eine breite Streuung zu haben. Denn das ist ja schon sehr volatil und man ist als Kleinaktionär dann meistens am Ende der Nahrungskette. Wie siehst du das?
Ja, ähnlich. Also genau, auch so ein bisschen wie bei Cybersecurity. Zum einen für diejenigen, die sich dafür interessieren, würde ich auch immer eher auf einen ETF oder einen Fonds zurückgreifen, weil einfach die Auswahl und das Verständnis für den Markt bei so einem Investment-Profis oder einer entsprechenden Benchmark bei ETFs entsprechend natürlich gegeben ist. Hier bezogen auf Evotech finde ich es halt ganz spannend, weil für mich halt die Parallelen zu Morphosis tatsächlich da sind. Ich finde, natürlich sind es andere Protagonisten, die momentan da auf der Bildfläche erscheinen. Also wir haben hier amerikanische Halozyme, als auch den amerikanischen oder den Finanzinvestor Triton Partners, die ja derzeit sich um die Gunst von Evotech bemühen, wobei Evotech selber gesagt hat, nein, wir wollen weiter selbstständig und unabhängig bleiben, was natürlich auch ganz spannend ist. Das heißt also, selbst da ist noch eine Unwägbarkeit, sollten die also jetzt so eine Art Poison-Pill installieren und sich nämlich nicht übernehmen lassen, dann würden die Kursgewinne, die wir jetzt gesehen haben, auch wieder sehr schnell zerfallen. Wir hatten dahingehend auch schon ein paar, ja, ich sag mal hier von der Deutschen Bank Research zum Beispiel auch eher vorsichtigere Töne gehört, die halt auch gesagt haben, Moment mal, wir sehen den Kurs hier weiterhin bei 4 Euro, weil eben die Gefahr besteht, dass die Übernahme nicht vollzogen wird. Man darf auch nicht vergessen, habe ich glaube ich an dieser Stelle auch schon mal gesagt, 8 von 10 Mergers und Acquisition-Aktivitäten kommen tatsächlich auch nicht zustande. Also es ist wirklich kein Garant dafür, dass wenn man jetzt ein Unternehmen übernehmen will, dass das dann auch dann tatsächlich auch vollzogen wird. Da gibt es kulturelle Probleme, Finanzierungsprobleme, rechtliche Probleme, politische Probleme, also alle möglichen Punkte, die dazwischen grätschen könnten, theoretisch, und einfach als Problem auch zu sehen sind. Insgesamt denke ich aber, bleibt die Story bei Evotech durchaus interessant, weil man zum Beispiel noch die Novo Holdings da als Partner, also als Ankerinvestor drin hat, 8%, hat nämlich die Holdings von der Novo Nordisk bei Evotech investiert. Und da kommt natürlich theoretisch auch ein neuer Aspirant mit auf die Bühne. Eventuell, wenn die halt sagen, ja Moment mal, wir finden das Ganze hier momentan etwas zu günstig, könnte es natürlich sein, dass die auch nochmal auf der Bildfläche erscheinen. Alles nur Spekulation, wissen tut hier keiner was, aber im Endeffekt ist es halt so eine spannende Story. Und ich finde es auch gut, selbst wenn man da vielleicht nicht involviert ist, sind das immer schöne Lehrstücke, wo man einfach mal sehen kann, was passiert denn da? Also würde ich mir einfach mal auf die Watchlist nehmen, würde auch so ein bisschen mal den Nachrichtenflow weiterverfolgen, weil die Story an sich eigentlich schon eine super, super spannende ist.
Auf jeden Fall.
Ne? Und damit sind wir auch schon mit dem super, super spannenden zweiten Teil vorbei und kommen auf den noch super, super spannenderen dritten Teil zu, wo es um die Makro-Mikro-Sachen geht.
Formuliert.
Oder? Wo sozusagen deine Schatulle aufgeht, dein Zahlen-Schatz.
Ich habe auf deine gesetzt.
Und demzufolge werden wir mal sehen, was da so noch ansteht. Bis gleich.
Bis dahin.
Herzlich willkommen zurück zu Come On, den Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen, Teil 3. Wir sind jetzt hier in den Number-Crunching-Part angekommen und werden sozusagen gucken, was in der kommenden Woche ansteht, und zwar auf der Makro- als auch auf der mikroökonomischen Ebene. Und Dirk hat hier sozusagen schon bereits seine Position eingenommen, hat die Zahlen, die vielen tausend Zettel vor sich ausgeteilt und legt jetzt los, was ist in der nächsten Woche zu beachten und was ist spannend.
Ich muss dich hier leider enttäuschen, mit Numbers kann ich nicht dienen. Ich kann nur avisieren, welche Numbers kommen werden, die ich aber in der Mangelung einer Glaskugel noch nicht habe. Aber was sind die relevanten Makrodaten auf die nächste Woche zu achten ist? Also Montag eher weniger, Dienstag das FOMC-Protokoll der US-Fed. Mhm. Am Dienstag kommen aus den USA wichtige Daten, Inflationsdaten, insbesondere der Kerndeflator. Der lag zuletzt bei 2,7 auf Jahressicht. Ist ja spannend. Und die Bruttoinlandsdaten um 14.30 Uhr unserer Zeit. Am Donnerstag kommen die Verbraucherpreise aus Deutschland um 14 Uhr unserer Zeit. Und Freitag ist dann ein sehr wichtiger Tag. Da kommen erstmal morgens aus Japan Daten. Auch wiederum Verbraucherpreise und Einzelhandelsumsätze aus Deutschland am Morgen. Und um 11 Uhr kommen dann die europäischen Verbraucherpreisindizes, sowohl die Kernrate als auch die Gesamtrate. Und Samstag aus dem Reich der Mitte PMI-Produktionsdaten und PMI-Daten zum nicht verarbeitenden Gewerbe.
Jetzt hast du ein paar Daten unterschlagen, noch die IFO-Geschäftsklima-Index am Montag. Ja, vielen Dank. Genau, der wird natürlich nochmal ganz spannend. Dann Immobilienpreisindex am Dienstag aus den USA. Verbrauchervertrauen, natürlich auch sehr, sehr spannend aus den USA. Und am Mittwoch vielleicht nochmal auch das GfK-Verbrauchervertrauen, was jetzt nicht so mega große Auswirkungen auf die Börsen hat, aber was zumindest mal so ein bisschen auch ein gerade Konsumklima, ne, also Stichwort Target, Quartalzahlen, was wir im zweiten Teil besprochen haben, eigentlich auch mal ganz spannend ist. Aber kommen wir jetzt mal auf die mikroökonomische Seite. Da wird es ja nächste Woche eher ruhiger, oder?
Ja, man kann eben sehen, dass die Quartalsberichtssaison ihren Zenit überschritten hat, wenn man so will. Und im Moment, wir haben relativ wenig, was da berichtet wird. Wir haben am 25., das ist der Montag, da würde ich wichtig sein, die Zoom-Video. Das ist ganz spannend, ob da ein Turnaround manifestiert wird. Dienstag ein bisschen mehr, Autodesk, Best Buy aus den USA, also Konsumwert, dann CrowdStrike, hatten wir ja vorhin schon angesprochen, der Wettbewerb von Palo Alto Networks. Dell Technologies finde ich sehr spannend. Ja. Die sind sehen auch charttechnisch ganz interessant aus und da scheint sich die Marktpositionierung zu stabilisieren. Am gleichen Tag, auch am 26. Hewlett Packard. Mhm. Dann am 27. relativ kleine Werte, die Aroundtown, kann vielleicht was über den deutschen Immobilienmarkt aussagen. EasyJet, Fluggesellschaften sind ja immer so ein bisschen interessante Trading-Werte. Dann kommen wir zum 28. Da würde ich die Kroger spannend ansehen. Und am 29. haben wir noch ein paar kleinere Werte, die Normcom und Doticon Holding würde ich also nicht so wichtig ansehen. Aber am 2.12., das ist dann die Woche drauf, schon Zscaler, wiederum ein Wettbewerb von CrowdStrike und Palo Alto Networks.
Genau.
Welche würdest du als wichtig ansehen?
Ja, die auch. Ansonsten habe ich noch die Agilent Technology, die kommen am Montag. Dann haben wir die Analog Devices am Dienstag, die noch vielleicht ganz spannend sind. NetApp, ebenfalls auch gar nicht mehr so uninteressant, ebenfalls am Dienstag. Am 28. Deutsche Beteiligungs AG, da gibt es tatsächlich auch viele, die da immer wieder nachfragen nach Beteiligungsgesellschaften und demzufolge Deutsche Beteiligungs AG eben am 28. bezahlen. Und wir bekommen am 2.12., das ist ja schon den Vorausgucker für die dann übernächste Woche, auch die Prosus, die mit Zahlen kommen wird. Und von daher also ganz spannend ist. Ja, spannend auch für den Podcast. Vielen Dank, lieber Dirk, dass du heute wieder dabei warst und hier deine fachkundigen Auskünfte gegeben hast.
Ich danke dir.
Genau, nächste Woche sind wir dann wieder hier sozusagen für euch da und entsprechend, du nicht doch.
Ich nicht, ich werde dann wegen des Wetters irgendwo hinfliegen, wo ich etwas schöneres Wetter so. Habe.
Okay, also gut, genau. Dann wird sozusagen die nächste Folge entsprechend mal wieder alleine von mir gestaltet werden. Aber danach ist dann Dirk wieder da. Also in diesem Sinne, viel Vergnügen, viel Spaß und euch viel Freude bei dem bevorstehenden Wochenende. Erholt euch gut und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dahin. Tschüss.